Gnade sei mit uns und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, es ist eine besondere, erregende Erfahrung, heute hier zu stehen an einem Tag, an dem die Pfarrer nach diesem Gottesdienst auf die Friedhöfe der Stadt gehen und trauern nicht darum um Menschen, die eines natürlichen Todes gestorben sind, so wie wir alle einmal irgendwann sterben müssen, sondern eines unnatürlichen durch Totschlag, ob man es nun so nennt, oder Mord oder vorsätzliche Gewalt. Und es ist eine erregende Erfahrung, in der Lesung vorhin schon Worte zu hören, von denen man als Christ ahnen könnte, in 8 Versen allein aus dem 4. Kapitel im Jakobusbrief, da steht die Lösung und die Antwort auf ein Weltproblem, das so groß ist und so furchtbar ist, dass Menschen, die darum ringen, wie kann man die Aggression in der Welt beseitigen, aus Verzweiflung darüber zum Teil schon Selbstmord gemacht haben. Wie zum Beispiel Arthur Köstler, einer der großen Friedensforscher, der einfach nicht mehr damit fertig wurde und zu den verzweifelsten Taten fähig gewesen wäre. Er hat wörtlich gesagt, dass er bereit sei, den führenden Politikern der Welt bestimmte Mittel in ihr Essen oder Trinken zu mischen, das aggressionshemmend ist, weil er einfach nicht mehr weiß, was soll er tun mit so viel Gewalt, wie soll Frieden auf der Welt möglich gemacht werden. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Mensch, ein Irrläufer der Evolution. Ein Irrläufer der Evolution. Denn was bei den Tieren wenigstens noch eingebaut ist, die moralische Bremse im Kopf, wenn ein Tier, das von einem anderen Tier aggressiv angegangen wird und es zeigt die Demutsgeste, dann ist in der Tierwelt wenigstens die moralische Bremse im Kopf und der Angreifer hört auf. Aber beim Menschen hören wir, dass heute diese moralische Bremse im Kopf immer mehr versagt und Oberpolizeidirektoren von Oberkriminaldirektoren sagen, was ist bloß los? Zum Beispiel bei den Thai-Boxern, die hören nicht einmal auf, wenn sich das Opfer schon unter ihren Gewaltanwendungen vor Schmerzen windet. Die machen immer weiter. Die moralische Bremse im Kopf ist beim Tier größer als beim Mensch. Und dann steht hier die Lösung. Und wir Christen sind leider zu verschwiegen darin, zu wenig stolz auf unseren Glauben, um das mehr herauszutragen in die Welt, in die Medien, in die Schulen, überall hin, was die Bibel sagt als Antwort. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Und dann wird dieser ganze Ego-Mensch beschrieben, der dunkle Despot in uns. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und die, die bitten, sogar Gebet, empfangen nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, weil die innerste Herzensmotivation nicht dabei stimmt, nämlich nur auch wieder, gib mir, gib mir. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Da ist nicht die Welt gemeint, die Gott liebt. Da ist die Welt in dir und mir gemeint. Das in uns, was Gott entgegensteht. Die nächsten Verse sagen sehr deutlich. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt uns umso reichlicher Gnade? Und dann wird das Alte Testament zitiert, wo schon in den Sprüchen steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so seid nun Gott untertan Demut unter Gott ist die Lösung für das große Problem Krieg und Frieden in der Welt. Glauben wir das? So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Demütigt euch vor dem Herrn nochmal, so wird er euch erhöhen. Das ist die Einstellung, die der Mensch einzunehmen hat vor seinem Schöpfer. Und deswegen auch vor dem Geschöpf. Denn es gibt da eine Grenze, ein Hoheitsgebiet, das nicht angetastet werden darf. Aber wo hören unsere Schüler das? Wo hören unsere Kinder und Enkelkinder das? Hören sie es zu Hause noch? In der Schule hören sie es nicht? In den Medien hören sie es nicht? Dass der Mensch nicht eine Ansammlung von Molekülen ist und deswegen letztlich wertlos, sondern ein Wesen, über das in der Bibel als einzigstes Wesen übrigens, das geschaffen wurde, gesagt wird, im Bilde Gottes geschaffen. Und deswegen hat der Mensch eine Würde, die es einfach verbietet. Und darüber müssen wir mit unseren Kindern und Enkelkindern und mit unseren Jugendlichen und Konfirmanden natürlich und unseren Kindernstunden schon natürlich sprechen. Das ist der Grund, warum es eine Grenze gibt der Gewalt. Weil ich damit den Augapfel Gottes antaste, wenn ich einen Menschen antaste. Denn der Mensch steht unter dem besonderen Schutz Gottes. Und das ist der Grund, warum wir unsere Stimme erheben müssen an so einem Tag und nicht zur Tagesordnung übergehen. Vor ein paar Jahren war es, da hat die Eichendorff-Schule eine Woche gemacht über Gewalt an Schulen. Wir brauchen ja nur die Nachrichten der letzten Tage. Ich brauche Sie nicht zu erinnern. Sie wissen sofort, dass das auch heute wieder aktuell ist. Aktueller wie je zuvor. Also das habe ich auch noch nicht gehört, dass ein Schüler es vor den Augen der Klasse getan hat. Mit 20 Stichen. Das ist nicht mehr Affekt. Das ist kriminologisch, gibt's da genaue Unterschiede. Vorsätzlich, wenn man weitermacht. Und in den Armen der Kollegen ist die Lehrerin, die von ihrem 15-jährigen Schüler vor den Augen der Klasse erstochen wurde, in den Armen der Kollegen, auf den Flur ist sie noch gekommen, gestorben. Und keiner hat diesen Schüler ernst genommen. Ich werde es tun, hat er gesagt. Ich hasse sie. Dann wird er noch gehänselt dafür. Und vor ein paar Jahren war an der Eichendorff-Schule so eine Woche. Da hat dann habe ich mit der Vorsitzenden der Eltern an dieser Schule gesprochen. Wen habt ihr denn eingeladen? Ja, einen Kriminologen, einen Pädagogen, Politiker aus der Stadt. Ja, sage ich, habt ihr denn auch den Theologen eingeladen? Diese Stimme dazu über Gewalt. Was hat denn diese Disziplin dazu zu sagen? Ach nee, das haben wir ganz vergessen, Herr Laubvogel. Scheinbar nimmt man uns gar nicht mehr ernst, weite ich das jetzt mal aus auf die ganzen Christen, dass wir dazu was zu sagen haben. Und ich durfte dann wenigstens noch am letzten Abend dazu ein paar Worte machen. Ich habe mich dann eingeladen, ich habe gesagt, ich würde kommen. Ja, kommen Sie. Und es ist ja so, es ist ja nicht nur damit gedient, dass wir darüber sprechen, was passiert mit den Tätern oder wer schützt unsere Kinder vor den Tätern. Diese Frage war Titel einer Fernsehsendung aufgrund des Entsetzens der Ereignisse der letzten Zeit. Die Frage ist ja auch präventiv, wer schützt unsere Kinder davor, selber einmal Täter zu werden? Es ist verständlich, ich finde es sehr verständlich übrigens, dass Eltern, deren Nerven blank liegen, Taten von Politikern und Juristen fordern, natürlich auch von Pfarrern und Jugendkreisleitern und Sozialarbeitern, weil man als Eltern nicht mehr weiß, wie man helfen kann, und dann will man, dass die anderen erziehen. Aber geht die Entrüstung eigentlich weit genug? Wir wissen eigentlich doch, oder wissen wir es noch nicht, dass noch so verschärfte Haftbedingungen für Straftäter nicht vor solchen Auswüchsen bewahren können. Ich verstehe auch in der Situation des Schmerzens und des Schreckens den Ruf nach härteren Strafen. Man weiß sich einfach nicht mehr anders zu helfen. Und so tritt das Erschreckende ein, dass jetzt in Amerika, weil die schweren Delikte unter nicht nur Jugendlichen, sondern unter Kindern, schwere Delikte, nicht nur Raub, sondern Raubmord, zugenommen haben. Übrigens, raten Sie mal, wie viel Prozent im Zeitraum von 1957 bis ans Ende der 70er Jahre. Schätzen Sie mal still für sich. Wie viel Prozent? Die Zunahme der schweren Delikte unter Kindern, also die Kinder verübt haben an Erwachsenen und aber auch an Kindern. 2000%. 2000%. Und da kann man es verstehen, dass der Ruf nach Härte, nach Todesstrafe, nach Zwangskastration und all das, was man da lesen kann, zunimmt. Aber nachdenklich, wenn wir dann wieder einmal in Ruhe nachdenken können, müssten uns auch die Erfahrungen von Leuten, die es selber wissen, am eigenen Leib erlebt haben, machen. Zum Beispiel die Worte eines selbstverurteilten und später therapierten Sexualstraftäters, der heute, nun staunen Sie wie ich, der Diplompsychologe Wolfgang Wurm-Spaitmann ist. Selbstverurteilt, therapiert, umgekehrt im Denken und im Handeln und dann Diplompsychologe geworden und heute selber Helfer. Und er bekennt in einem Interview in Focus, dass die Störung nicht in seinen Geschlechtsorganen war, sondern im Gehirn, in einem falschen Denken, in einer falschen Einstellung. Nämlich genau das, was Jakobusbrief sagt, deswegen zitiere ich das, dass sich alles um ihn zu drehen hat, dass alles um ihn zu gehen hat, dass er der Mittelpunkt des Universums ist, der Prinz, das Einzelkind. Ein Kind, das alleine war und dann kam das Geschwisterchen und der in einer extremen Form erlebt hat, dass sich dann nicht mehr alles um ihn selber dreht und der als Jugendlicher anfing, in seiner Fantasie seinen Hass und seinen Neid freien Lauf zu lassen, indem er sich an Frauen rächen wollte und es später in die Tat umgesetzt hat. Aber verurteilt, therapiert und umgedreht und heute ein Diplompsychologe, der selber hilft. Natürlich mit Vollmacht und Autorität, weil er von sich selber weiß, um was es geht. Dass jetzt noch ein Kind kommt, dass nicht nur der Vater und die Mutter noch ein Kind bekommen, sondern dass auch der Bruder oder die Schwester ein Brüderchen und ein Schwesterchen bekommen, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin, dass es auch um andere geht. Aber ich möchte nicht als halbgebildeter Therapeut oder Psychoanalytiker mich aufspielen. Ich bin Theologe und deswegen möchte ich auf einen großen Widerspruch hinweisen heute Morgen, der uns alle viel mehr beschäftigen sollte. Ich finde ihn einen der ganz großen Widersprüche in unserer Zeit. Und wir sollten darüber sprechen, liebe Gemeinde. Ich nenne ihn jetzt. Eigentlich sind es zwei. Der erste Widerspruch ist der, ein Paradox. Noch nie war uns so viel zugänglich an Fachwissen, in Pädagogik, in Psychologie, in Weltanschauung, in allem. Und gleichzeitig war die Verunsicherung, welchem Menschenbild, welchem Weltbild, welchem Gottesbild ich nun folgen soll, so groß. Ein seltsames Paradox. Information allein scheint es nicht zu machen. Das zweite Paradox, und darüber sollten wir sprechen, ein großer Widerspruch. Einerseits ein Riesenschrei nach Werten und nach Normen, ein Hilferuf, der auch von der Hermann-Hesse-Schule an uns ergeht, kommen Sie herüber, Herr Pfarrer, und machen Sie Ethik, ja, aber auch an Eltern und Familien. So schrieb zum Beispiel der Berliner Oberpolizeidirektor alle Eltern aller 16-Jährigen an in Berlin. Alle Eltern aller 16-Jährigen, bitte helfen Sie uns zusammenzuarbeiten, damit die Eskalation der Gewalt an den Schulen nicht überhand nimmt. Auf der anderen Seite, und jetzt kommt der Widerspruch, werden christliche Werte und Normen, die hier alleine helfen könnten, im öffentlichen Leben noch nie so viel niedergemacht, kritisiert, schlecht gemacht, durch den Kakao gezogen. Ich weiß nicht, ob es soll, glaube ich, Küppersbusch gewesen sein, der zum Beispiel über den Kreuzestreit gesagt haben soll, naja, 2000 Jahre rumhängen, sind ja auch nicht gerade ein großes Vorbild für unsere Jugend, oder? Und wenn mal diese Sammlungen in manchen christlichen Zeitungen von den Verunglimpfungen der christlichen Werte, die uns was bedeuten, manchmal liest, in geballter Zusammenfassung, dann kriegt man einen Schreck davon, dass unserem Volk nichts mehr heilig ist. Warum soll ich dann eigentlich, fragt der Jugendliche, meiner Lust an der Zerstörung nicht nachgeben? Also bitte sprechen wir mit den Menschen und untereinander über diesen großen Widerspruch, damit daraus dann irgendwann ein Handeln erwächst. Das heißt also noch einmal, während auf der einen Seite der Ruf nach Werten und Normen, die wir liefern können aus der Bibel, noch nie so groß erschallt, ist auf der anderen Seite die Grundlage, auf der diese Werte und Normen ruhen, noch nie so kritisiert wie am Ende unseres Jahrhunderts. Warum fällt uns dieser Widerspruch nicht mehr auf? Warum erschreckt er uns nicht mehr? Warum bringt er uns nicht mehr zum Nachdenken? Warum hört man so wenig Gespräche und Stimmen über diesen Widerspruch? Warum produzieren Erwachsene ständig weiter gewaltverherrlichende Filme und beschweren sich dann, wenn die Saat der Gewalt aufgeht? Es ist längst erwiesen, ich rede von wissenschaftlichen Tatsachen, dass die angeblich reinigende Wirkung innerlich, wenn man Gewalt nur passiv erlebt im Film, helfen soll, in der Fantasie das auszuleben, was man selber gerne mal ausleben würde, und dann würde man es in der Wirklichkeit nie tun. Es ist selbst längst erwiesen, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, viele der Taten, unter denen wir in unserer ganzen Gesellschaft leiden, sind vorher gesehen worden und werden jetzt nachgemacht. Erziehung ist Vorbild. Das ist wohl der einfachste Satz, der uns darüber einleuchtet. Und der große, große Medienkritiker, Neil Postman, lesen Sie seine Bücher, wir amüsieren uns zu Tode oder das Verschwinden der Kindheit, sagt, dass Erziehung Vorbild ist. Und wenn die Kinder lernen, erwachsen sein heißt gewalttätig sein, dann werden sie auch, die Kinder, die so gerne auch schon so früh erwachsen werden wollen, lernen, dass man das machen muss, um auch schnell erwachsen zu werden. Warum wundern sich Eltern eigentlich, die ihren Kindern teure Kampfsportkurse bezahlen, wenn diese Kinder dann auch zu Kampfmaschinen werden? Es war der Leiter des Hamburger Landeskriminalamtes, den ich vorhin zitiert habe. Also jetzt wissen wir, wo es herkommt. Der Leiter des Hamburger Landeskriminalamtes, der über die Thai-Boxer sagt, Zitat, die hören auch dann nicht auf, wenn das Opfer wehrlos am Boden liegt. Da fehlt dann einfach die moralische Bremse im Kopf. Finde ich interessant, diese Formulierung. Die moralische Bremse im Kopf. Wo soll sie herkommen, die Bremse? Wo soll sie herkommen? Wenn Eltern und Lehrer nicht mehr ihren Kindern beibringen, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und daher hat er einen unendlichen Wert und eine große Würde und deshalb gibt es für Gewalt eine Grenze. Irgendwann fängt diese Grenze an und dann darfst du nicht mehr weitergehen. Das ist Gottes Bereich. Er hat zu richten. Wenn Sie den Judas den Jakobusbrief weiterlesen im 4. Kapitel, werden sie auch darauf stoßen. Was richtest du? Gott ist der Richter. Und natürlich, das ist das Positive am Gericht, Andreas Lotz hat heute den Wochenspruch zitiert, es wird einmal ein Gericht geben, an dem endlich gerecht Gericht gesprochen wird. Jawohl. Aber vorher müssen wir sehen, was können wir tun, um vorzubeugen, dass es nicht eskaliert. Und eines, was wir tun können, ist, den Kindern und Jugendlichen den Wert erklären und vorleben, den der Mensch hat. Und die Grundlage ihnen nahebringen, die die Werte begründet. Es reicht heute nicht mehr zu sagen, das war schon immer mal so oder so. Es muss tiefer begründet sein. Das ist natürlich das Schwerste, weil wir alle sind fehlerhaft. Und Erziehung ist Vorbild. Und wir sind selber als Erwachsene auf die Vergebung angewiesen. Aber wir müssen es versuchen. Und wenn wir, entschuldigen Sie, wie kindlich einfach dieses Beispiel ist, oder vielleicht für einen Theologen zu simpel, ich möchte trotzdem bringen, wenn wir beim Essen beten und die Kinder, noch bevor sie es verstehen, einfach in einer Umgebung groß werden, wo sie erkennen, es gibt jemand im Leben meiner Eltern, unter den sie sich beugen. Sie sind nicht die höchste Instanz. Sie stehen auch noch unter einer allerhöchsten Instanz. Und die Dinge sind nicht selbstverständlich und die Dinge haben einen Wert. Wir sagen Danke. Wir sind nicht diese Haben-Haben-Haben-Menschen, die Menschen mit der Wolfsnatur. Wir sind die Lämmer, die dem Hirten danken. Es gibt einen Schöpfer und wir sagen ihm Danke. Und Menschen haben auch einen Schöpfer. Und zu den Menschen hat er gesagt, was er zu keinem anderen Lebewesen gesagt hat. Lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild. Das ist zu keinem anderen Lebewesen gesagt. Das gibt uns unseren ganz besonderen Wert. Darin ist übrigens im Alten Testament sogar die Todesstrafe begründet. Das erste Verbot zu töten lesen wir in 1. Mose 9, 5 bis 7, wo durch die Todesstrafe klar demonstriert werden soll, wie wertvoll das Leben ist. Denn, ich zitiere, für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn, Begründung, als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und vermehrt euch auf ihr. Das heißt, wer einen Menschen angreift, greift indirekt Gott an. Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und genauso deswegen haben wir Gottes Augapfel angegriffen, als wir noch intensiver war das. Sein Volk angegriffen haben, die Juden. Der Schluss ist besonders bemerkenswert. Seid fruchtbar und mehret euch. Ich möchte wissen, was eine Mutter und ein Mann, der diese Frau dazu getrieben hat, abzutreiben, einem anderen ihrer Kinder noch über Gewaltverzicht erzählen will, mit Autorität der Eltern. Sie hat die Höchststrafe schon selbst vollzogen. Sie hat getötet im Mutterleib. Denn das wissen wir heute, dass Erich Haeckel nicht recht hatte, als er meinte, der Mensch ist im ungeborenen Stadium ein himbeerähnliches Gebilde, ein Teil der Mutter und wird dann erst irgendwann so ein Mensch. Die Wissenschaft weiß es besser. Der Mensch ist von Anfang an ein Wesen mit eigener Würde. Kein Teil der Mutter. In manche Biologiebücher ist das immer noch nicht durchgedrungen. Heute wissen wir es aber. Was Haeckel noch für Kiemen hielt, also die Wiederholung der Entwicklung vom Wasser zum Land auf Mutterleibsebene, das waren in Wirklichkeit Beugefalten des Gehirns, das eben schneller wächst als der übrige Körper. Und dadurch bilden sich Beugefalten, der Mensch entwickelt in keinem vorgeburtlichen Stadium Kiemen, sondern wird komplett durch die Nabelschnur ernährt, wie wir wissen. Übrigens, die Bibel ist der Wissenschaft schon lange voraus. Im Psalm 139 können Sie das nachlesen. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Also keine Gewalt gegen Kinder und auch keine Gewalt gegen vorgeburtliches Leben. Der Sinn des menschlichen Lebens hat mit der Lösung von Gewalt viel zu tun. Denn das Wort Sinn kommt von dem Wortherkunft Sinnan, und das heißt unterwegs sein, reisen. Das heißt, die Frage nach dem Sinn ist die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, wohin mache ich die Reise, wozu mache ich sie? Und Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, der Mann wahrscheinlich, von dem meine Frau die meisten Bücher im Regal hat, der die Sinnfrage wieder in die Therapie eingeführt hat, und man hat ihn deswegen genannt, er hätte die Medizin rehumanisiert, wieder menschlich gemacht, hat als 13-jähriger Schüler schon, nachdem ein Biologielehrer erklärt hatte, das Leben sei lediglich ein Oxidationsvorgang, also alles nur Chemie, die leidenschaftliche Frage in den Raum gerufen, wenn das so ist, was für einen Sinn hat dann das Leben? Und als dann noch ein Mitschüler, der Selbstmord gemacht hat, auch eine Gewalttat, übrigens an sich selbst, Autoaggression, begangen hatte und mit einem Band von Nietzsches Schriften in der Hand gefunden wurde, erkannte dieser Frankl schon sehr früh den engen Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Lebensgestaltung. Das heißt, so wie der Mensch denkt, so handelt er nach und nach. So wie er denkt, wer er ist und wer der andere ist. So wie er ein Menschenbild hat, so wie er ein Gottesbild hat, so wie er ein Weltbild hat. Und wenn letztlich alles Materie ist, wenn es Liebe nicht gibt, sondern nur Austausch von Hormonen, dann wird Sexualität immer mehr brutal. Denn warum sollte ich dann dem Drang der Zerstörung nicht nachgeben und Sexualität mit Gewalt verbinden? Wer begründet mir das Gegenteil? Wissen Sie, dass ich lange nicht gewusst habe, woher das Wort Sadismus kommt? Wissen Sie, woher das Wort Sadismus kommt? Ich war sehr erstaunt, als ich las, es kommt von Marquis de Sade, der im 18. Jahrhundert lebte. Er fand, wenn man die Natur als moralischen Maßstab nimmt, weil es keinen Gott gibt, bleibt nur die Natur als Vorbild. Und wenn die Natur alles ist, was ist, dann hat das Auswirkungen auf die Ethik. Dann ist auch das Gut, was ich beobachte, was der Fall ist. Und da schrieb er im Roman Justine, ich zitiere, da die Natur uns, die Männer, zu den Stärkeren gemacht hat, können wir mit ihr, der Frau, machen, was uns gefällt. Zitat Ende. Begründen Sie mal das Gegenteil, wenn es keinen Gott gibt. Es gibt kein Wertesystem, außer dem, was ist. Und die Männer sind stärker und haben Lust am Zerstören. Ich brauche also einen Maßstab außerhalb der Welt, der groß genug ist, der absolut genug ist, um das, was ich vorfinde, in einer Welt nach dem Fall zu reglementieren, zu ordnen. Ich brauche das richtige Weltbild. Und das richtige Weltbild bekomme ich nur in der Bibel. Warum sind wir nicht stolzer darauf, dass wir in der Bibel, Entschuldigung, für alle Fragen irgendwie eine Antwort haben, oder? Zumindest grundlegend. Auch für das, was die Menschen heute an diesem Tag bewegt, wenn sie nach dem Gottesdienst jetzt auf die Friedhöfe gehen. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit zum Schluss. Jacques Monod hat gesagt, er erhielt 1970 den Nobelpreis für seine Entdeckung in der Molekularbiologie. Und er hat gesagt, Zufall und Notwendigkeit, Untertitel, philosophische Fragen der modernen Biologie, da zieht er die Konsequenz. Der alte Bund ist zerbrochen, der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Nicht nur sein Los, auch seine Pflicht steht nirgendwo geschrieben. Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch aus einem tausendjährigen Traum erwachen. und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist, auch gleichgültig gegenüber seinen Hoffnungen, Leiden und Verbrechen. Also, es gibt niemanden, der uns zusieht und der uns zuhört. Schon gar nicht gibt es jemanden, vor dem wir Verantwortung haben. Warum soll ich meine Lust an der Zerstörung nicht ausleben? Nobelpreisträger, 1970. Haben wir schon mal angefangen, nicht nur gegen die tatsächlichen Verbrecher zu kämpfen, sondern auch gegen die geistigen Verbrecher? Gegen die weltanschaulichen Kriminellen? Die sind auch schuldig, die sowas schreiben und damit eine ganze Generation in die Verunsicherung stoßen. Sind wir wirklich so naiv zu glauben, dass unsere Schüler die Konsequenzen nicht verstehen und nach auch umsetzen? Seltsam, es gibt keine Unziege. Hat jemand schon mal gehört von der Unziege? Es gibt auch keine Unkuh. Es gibt auch kein Unpferd. Aber es gibt einen Unmensch. Komisch, nicht? Ist mir lange nicht aufgefallen, bis ich mit einem Sprachwissenschaftler zusammen lebte, eine Zeit lang, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Es gibt einen Unmensch. Komisch, nicht? Und die Bibel hat die einzige Lösung bereit, und das ist: demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, um uns Unmenschen wieder zu Menschen zu machen. Der Mensch ist ganz großartig, aber er ist in Sünde gefallen. Aber das war nicht das Ende. Er ist in Christus erlöst und er kann im Heiligen Geist wieder heil werden. Und das ist die Botschaft, die wir rausposaunen müssen. Nicht nur so ein bisschen verhalten, nicht nur so ein bisschen schüchtern, sondern laut und deutlich. Und der Frieden Gottes, der uns, der höher ist als unsere Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.